Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Internationale Konferenz für den Wiederaufbau der von Russland zerstörten Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz blickte dabei auch voraus auf die für das Wochenende geplante Friedenskonferenz.
Das sind noch keine Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Denn dafür müsste Putin erkennen lassen, dass er bereit ist, seinen brutalen Feldzug zu beenden und Truppen zurückzuziehen. Doch vielleicht kann ein Weg aufgezeigt werden, wie ein Einstieg in einen Prozess gelingen könnte, bei dem eines Tages auch Russland mit am Tisch sitzt.
Wir fassen den ersten Tag zusammen. Dazu ein Gespräch mit Ralf Füchs, ehemaliger Politiker der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Geschäftsführer des Instituts Zentrum Liberale Moderne. In Frankreich hat der Parteichef der Republikaner die Brandmauer nach rechts eingerissen und die Steine fallen ihm gerade auf die Füße. Und Stuttgarts Tiefbahnhof wird ein weiteres Jahr auf Fahrgäste warten. Vor Mitternacht außerdem Auszüge aus den Zeitungen vom Mittwoch. Dauer 2 Tage und heute eine Premiere. Volodymyr Zelensky hat dem Deutschen Bundestag gesprochen. Der ukrainische Staatspräsident hält sich in der deutschen Hauptstadt auf als Teilnehmer der Konferenz für den Wiederaufbau seines vom Putin-Regime in weiten Teilen zerstörten Landes. Die Weltbank rechnet mit einem Finanzbedarf von 500 Milliarden US-Dollar in den kommenden 10 Jahren. Morgen wird die Konferenz fortgesetzt. Tag 1 fasst Sabine Adler zusammen.
Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die ukrainischen Konferenzgäste als Bürgerinnen und Bürger eines zukünftigen EU-Mitgliedstaats. Scholz wies darauf hin, dass bei dieser Wiederaufbaukonferenz mitten im Krieg dringend auch über Waffen gesprochen werden muss. Denn
der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss.
Doch immense Schäden sind bereits angerichtet. Rund 500 Milliarden Euro schätzt die Weltbank. Die russischen Angriffe haben zur Folge, dass die Menschen in der Ukraine ständig Stromausfälle erleben, mit kaputten Trinkwasserleitungen, Straßen und 200.000 zerstörten Gebäuden zurechtkommen müssen. In dem aktuellen russischen Bombenkrieg, bei dem laut Volodymyr Zelensky allein in den letzten 24 Stunden von Russland 134 Tonnen schwere Gleitbomben abgeworfen wurden, sei jetzt das Wichtigste, bei der Flugabwehr zu helfen. Nie seien die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland so eng und so vertraut gewesen wie derzeit, betonte der Kanzler und verwies auf die 28 Milliarden Euro, die Deutschland für militärische Unterstützung seit dem Februar 2022 ausgegeben habe und kündigte weitere Hilfe an.
Was die ukrainische Armee aktuell am dringendsten braucht, sind Munition und Waffen, vor allem zur Luftverteidigung. Deshalb liefern wir ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine, dazu IRIS-T, SLM-Flugabwehrsysteme, Gepard-Flak-Panzer, Flugkörper und Artilleriemunition, alles in den kommenden Wochen und Monaten.
Russland, so gab sich Scholz sicher, werde nicht durchkommen mit seinem imperialistischen Angriffskrieg. Darum gehe es auch beim kommenden Friedensgipfel am Wochenende in der Schweiz.
Stärke, Prinzipienfestigkeit, das sind die Voraussetzungen dafür, dass Putin erkennt, es wird keinen militärischen Sieg und keinen Diktatfrieden geben. Er muss seinen brutalen Feldzug beenden und Truppen zurückziehen.
Der ukrainische Präsident, hier in der Stimme der Dolmetscherin, dankte Olaf Scholz.
Solange Russland diese Möglichkeit nicht genommen wird, Ukraine zu terrorisieren, wird Putin kein richtiges Interesse daran haben, an dem Friedenstisch zu sitzen. Und er wird immer noch daran denken, Ukraine kann man vernichten. Luftverteidigung ist die Antwort auf alles. Ich danke, Olaf. Ich danke für die Luftverteidigung.
Putin benutze die Energie, vor allem die fehlende Energie, als Waffe. 9 Gigawatt Energieleistung seien bereits vernichtet, die Hälfte dessen, was die Ukraine im vorigen Winter verbraucht hat. Zum Vergleich, Berlin nutzt 2 Gigawatt im Jahr. Die EU wird 500 Millionen Euro mobilisieren für Reparaturen am Stromnetz. Im Juli erhält sie 1,5 Milliarden Euro aus Zinserträgen von in Europa eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen. Ob auch die gesamten 250 Milliarden Euro der russischen Zentralbank der Ukraine zugutekommen werden, soll Thema beim G7-Treffen in Italien übermorgen sein. Der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wäre es recht.
Liebe Freunde, wir haben immer gesagt, dass Russland zur Rechenschaft gezogen werden muss für die Verbrechen, die es begangen hat. Und jetzt lassen wir Russland bezahlen.
Sie würdigte ausdrücklich die Reformleistung der Ukraine mitten im Krieg.
Die Ukraine hat alle Schritte erfüllt und deswegen glauben wir, dass die Europäische Union Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen sollte, und zwar schon Ende des Monats.
Was auch heißt, vor dem Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft.
Sabine Adler berichtete. Die Umdeutung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland und der Vorwurf, der ukrainische Staatspräsident würde den Krieg unnötig verlängern. In diesem Krieg mit seinen mutmaßlich zahlreichen russischen Kriegsverbrechen geht es um die Freiheit. Und die ist für Abgeordnete am rechten und linken Rand des Deutschen Bundestages offenbar unnötig. Die meisten Abgeordneten der AfD-Fraktion und die der Wagenknecht-Gruppe blieben der Rede des Staatsgastes im Deutschen Bundestag heute fern. Stefan Detjen berichtet.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Der Besuch des ukrainischen Präsidenten hier im Deutschen Bundestag wurde zu einer Feier der Dankbarkeit.
Gegenüber unseren Menschen, die Sie beherbergt haben von Anfang des Krieges, das werden wir Ihnen nie vergessen. Wir danken Ihnen, Deutschland, rum der Ukraine.
Das war das Ende der Rede von Volodymyr Zelensky im Deutschen Bundestag. Am Anfang zur Begrüßung des Präsidenten hatte die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ihren Dank auch an die Ukraine gerichtet. Sie hat erinnert an die Beteiligung ukrainischer Soldaten am Ende des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion an der Befreiung Deutschlands. Viele Inschriften, Graffiti ukrainischer Soldaten sind hier neben dem Plenarsaal des Bundestages noch an den Wänden sichtbar.
Wir dürfen niemals vergessen, ukrainische Soldaten hatten einen wichtigen Anteil an der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten.
Der Applaus kam wie auch am Ende und am Anfang der Rede von Volodymyr Zelensky aus der ganzen Breite des Bundestages. Auffällig nur auch an dieser Stelle der fehlende Applaus, die leeren Sitzreihen am rechten Rand des Plenums in der AfD-Fraktion und auch Abgeordnete des Bündnisses von Sarah Wagenknecht waren dieser Sitzung mit dem ukrainischen Staatspräsidenten ferngeblieben. Volodymyr Zelensky indes hatte seine Rede ausdrücklich an das ganze deutsche Volk gerichtet, hatte erinnert an die Verbundenheit im gemeinsamen Europa. Zelensky kam ja als Präsident eines EU-Beitrittskandidaten nach Berlin und rief dazu auf,
träumt vom friedlichen Europa und bleibt treu diesem Traum. Europa ist größer als wir alle.
Hier in Berlin erinnerte Volodymyr Zelensky an den Fall der Berliner Mauer. Viele hätten damals nicht daran geglaubt, dass nach Jahrzehnten die Teilung Europas und Deutschlands ein Ende finden könnte. Und er schlug dann den Bogen in die Gegenwart zum Angriffskrieg Wladimir Putins auf sein Land.
Und auch jetzt erscheint manchen, dass Putin für ewig und immer ist und dass es kein Ende dem Krieg ist. Aber das ist nicht so. Das ist eine Illusion, die zerstört werden kann durch die Entscheidung, durch Erfolge. Und wir werden das zusammen tun, mit dir zusammen, Deutschland. Ukrainer werden euch immer dafür dankbar sein.
An einer Stelle richtete Zelensky seinen Dank dann ganz persönlich an einen, der ihm direkt gegenüber saß, an den Bundeskanzler, an Olaf Scholz. Und der dankte ihm ganz besonders für die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an die Ukraine.
Ich danke Olaf. Auf diese Weise haben Sie tausende Leben unserer Menschen gerettet. Ich danke Ihnen sehr.
Olaf Scholz, dem dieser Dank galt, wird sich in den nächsten Tagen an verschiedenen Stellen noch mit der Unterstützung für die Ukraine beschäftigen. Morgen dann noch hier in Berlin bei der Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Dann in Italien beim G7-Gipfel und schließlich am Wochenende bei der Internationalen Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz.
Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Am Abend haben wir Ralf Füchs erreicht, dem ehemaligen Senator und Bürgermeister in Bremen von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Heute ist Ralf Füchs Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne, ein Institut mit Osteuropa-Expertise, finanziert aus öffentlichen Projektmitteln durch private Stiftungen und Spenden. Herr Füchs, welche Eindrücke haben Sie heute aus Berlin mitgenommen?
Das war schon ein emotionaler und politisch bewegender Tag, vor allem der Auftritt Selenskys im Bundestagsplenum mit einigen sehr einprägsamen Worten. Niemand sollte die Ukraine nötigen, sich einem Scheinfrieden unter russischen Bedingungen zu fügen. Und am Ende dieses Krieges muss klar sein, wer gewinnt. Das war natürlich auch, das war schon ein emotional und politisch bewegender Tag. Sowohl die große Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, an der ja mehrere tausend Menschen teilnehmen, sehr international, sehr viele Gäste aus der Ukraine, die dort mit vielen Hoffnungen und Erwartungen hingekommen sind. Ich hoffe, dass sie nicht enttäuscht werden, weil es ist ja keine Geberkonferenz. Also da geht es nicht um finanzielle Zusagen, sondern eher eine Vernetzungskonferenz, in der unterschiedliche Akteure, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft miteinander Kontakt knüpfen können, um konkrete Projekte in der Ukraine voranzubringen. Noch stärker vielleicht der Auftritt Selenskys heute im Plenum des Deutschen Bundestages, wo er sehr eindringliche Worte fand. Niemand sollte der Ukraine aufnötigen, sich einem Scheinfrieden unter russischen Bedingungen zu fügen. Und am Ende des Krieges muss klar sein, wer ihn gewonnen hat. Das war natürlich auch eine höfliche Formulierung ins Stammbuch des Kanzlers, der bis heute ja nicht ausspricht, dass die Ukraine gewinnen muss. Aber gleichzeitig wirkte Selenskyj doch sehr erschöpft. Kein Wunder nach 2,5 Jahren Krieg und einem rastlosen Einsatz und Hunderten von Reden, die er gehalten hat. Und ich glaube, ich jedenfalls vermisste etwas die Dramatik der Situation in der Ukraine.
Herr Füchs, kurz nochmal zu der Konferenz. Wie und unter welchen Voraussetzungen kann der Wiederaufbau der Ukraine gelingen?
Ich meine, heute Morgen bei der Eröffnung war ja unisono davon die Rede, dass die Luftverteidigung der Ukraine gestärkt werden muss. Das war sowohl eine Botschaft Selenskys, aber auch Kanzler Scholz hat das gesagt. Der beste Wiederaufbau ist der, der nicht stattfinden muss, weil die Zerstörung verhindert wurde. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Situation ja nach wie vor dramatisch ist für die Ukraine. Nicht nur, weil es an defensiven Systemen mangelt, um die russischen Bombenflugzeuge und Raketen abzuhalten, sondern weil die Ukraine auch zu wenig weitreichende Waffen hat, um die russischen Stützpunkte anzugreifen, von denen aus sie kontinuierlich beschossen wird. Ja, Deutschland liefert auch immer noch nicht Taurus. Das heißt, wir verweigern ihr die Mittel, um sich wirklich effektiv verteidigen zu können. Das kann man nicht nur in der Defensive. Und es ist klar, dass ohne ein Mindestmaß an militärischer Sicherheit alles Reden über den Wiederaufbau einen gewissen Alibi-Charakter hat. Ja, dazu braucht es noch andere politische, finanzielle Rahmenbedingungen, zum Beispiel Investitionsgarantien für Unternehmen, die jetzt in der Ukraine investieren, etwa zur Wiederherstellung des Energiesystems. 50% der Energiekapazitäten der Ukraine sind zerstört durch die russischen Bomben- und Raketenangriffe. Der Winter steht in 100 Tagen ins Haus. Das ist schon eine dramatische Situation. Und ich vermisse ein bisschen auch heute im Bundestag diesen Sinn für Dringlichkeit, ja, dass wir in einem Wettlauf gegen eine Katastrophe sind, gegen eine politisch-militärische und humanitäre Katastrophe und dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen.
Sehen Sie eine Möglichkeit, dass dieser Krieg politisch unterbrochen oder beendet werden kann?
Ich glaube, eine realistische Chance, einen halbwegs akzeptablen Frieden für die Ukraine zu erreichen, besteht erst, wenn die russischen Truppen in die Defensive geraten und Putin einer Niederlage ins Auge schaut. Vorher hat er gar keinen Grund, seine Offensive abzubrechen. Er hat ja nie, ist nie abgerückt von seinen Kriegszielen. Das geht ja nicht nur um einige ukrainische Regionen, die er gerne Russland einverleiben will, sondern sein Ziel ist ja, die Ukraine insgesamt wieder unter russische Vorherrschaft zu bringen und zu verhindern, dass dort eine demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche Alternative zu seinem eigenen Regime entsteht. Und davon rückt er erst ab, wenn deutlich wird, dass er diesen Krieg verlieren wird. Und dafür muss der Westen mehr in die Waagschale werfen.
Herr Füchs, wenn Sie schauen, einerseits russische Angreifer, andererseits ukrainische Verteidiger. Für welche Seite arbeitet die Zeit?
In einem Abnutzungskrieg, und damit haben wir es jetzt in der Ukraine zu tun, entscheiden die Ressourcen. die menschlichen Ressourcen, aber vor allem auch der Nachschub an Waffen, an Munition, an Technologie. Und da verfügt der Westen über das deutlich größere Potenzial, das vielfach größere Potenzial als Russland. Das heißt, wenn der Westen es ernst macht, dann arbeitet die Zeit gegen Russland. Dann wird Russland erschöpfen in seinen Reserven. Das ist ja heute schon so, dass die russische Armee deutlich mehr Waffen und Munition verbraucht, als reproduziert werden können, obwohl Putin vollständig auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und dass sie Mühe haben, die Verluste an der Front zu ersetzen, zumindest mit qualifizierten Truppen zu ersetzen. Es ist nicht so, dass Russland übermächtig wäre und automatisch am längeren Hebel sitzt. Das hängt ganz entscheidend von der Haltung des Westens ab.
Sie haben gesagt, wenn der Westen ernst macht, macht der Westen ernst?
Bisher aus meiner Sicht nur halb. Nämlich so weit, dass die Ukraine sich unter großer Not, unter großen Opfern einigermaßen halten kann gegen den russischen Angriff. Aber wir tun noch nicht das, was nötig ist, damit die Ukraine das Blatt wenden und selbst in die Offensive kommen kann. Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt ernsthaft über einen Frieden verhandeln kann.
Herr Füchs, wie werden die Ergebnisse der Europawahl die künftige Ukraine-Politik der Europäischen Union beeinflussen?
Ich teile nicht die Interpretation, dass das Ergebnis der Europawahl dazu führen wird, dass die Unterstützung für die Ukraine erodiert. Das demokratische Zentrum verfügt nach wie vor über eine deutliche Mehrheit im Europaparlament. Und man kann auch darüber hinaus Allianzen bilden, etwa mit der italienischen Regierung, die ja überraschenderweise eine klare pro-ukrainische Position vertritt. Also insofern gibt es nach wie vor die politischen Mehrheiten, die notwendig sind, um zu verstehen, dass dieser Krieg nicht nur eine Frage der Solidarität mit der Ukraine ist, sondern eine Frage der Zukunft Europas. Ja, das ist ja eine entscheidende Botschaft auch von Selenskyj heute gewesen. Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern es geht auch um unsere Interessen, in welchem Europa wir leben wollen. Ob wir wieder eine Teilung Europas akzeptieren, ob wir akzeptieren, dass die Menschenrechte und das Völkerrecht in einem Teil Europas außer Kraft gesetzt werden. Das ist auch unser Krieg. Das ist, glaube ich, die entscheidende Erkenntnis, die noch nicht überall durchgedrungen ist.
Die meisten Abgeordneten der AfD-Fraktion und der Wagenknecht-Gruppe blieben der Rede des ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj im Bundestag heute fern. Welches Signal sendet der rechte und linke Rand mit dieser Abwesenheit?
Man kann sich darüber zu Recht sagen empören, dass einen demokratisch gewählten Präsidenten einem Land, das gerade um seine Existenz kämpft, der Respekt verweigert wurde. Und gleichzeitig ist das eine Stunde der Wahrheit, die zeigt, wo AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht tatsächlich stehen, nämlich auf der Seite Russlands. Sie ergreifen faktisch Partei für den Aggressor. Wenn Sahra Wagenknecht sagt, Selenskyj ist verantwortlich für eine gefährliche Eskalation, die bis zum Atomkrieg führen kann, dann sagt sie ja nichts anderes, als dass der Angegriffene schuld ist am Krieg. Wenn die Ukraine endlich kapitulieren würde, dann müssten wir uns keine Sorgen mehr machen. Das ist, sagen wir, die Logik dieser Argumentation. Und ich hoffe, dass das mehr und mehr Menschen in diesem Land verstehen, dass das nicht Friedenspolitik ist, sondern bedeutet, gegenüber einem Aggressor zu kapitulieren und damit die Kriegsgefahr für Europa noch zu erhöhen.
Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne. Für Friedrich Merz steht auch links eine Brandmauer. Er sehe überhaupt keine Überschneidungen in der Politik mit dieser Gruppierung, hatte der CDU-Partei- und Unionsfraktionschef gesagt. Gemeint war die Wagenknecht-Partei. Dieses BSW könnte allerdings für die Regierungsbildung in Brandenburg, Thüringen und Sachsen benötigt werden nach den Landtagswahlen im Herbst. Diese und weitere Diskussionen und Reaktionen auf die Europawahl fasst Ann-Kathrin Büsker zusammen.
Sichtlich geknickt. Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann konnte man heute ansehen und anhören, dass das Ergebnis der Europawahlen für ihre grüne Partei ein Dämpfer ist.
Das Ergebnis der Europawahl, was uns in diesen Tagen alle beschäftigt, ist enttäuschend und einschneidend für uns.
Das schlechte Abschneiden, insbesondere der Grünen und der SPD, es setzt die Ampelkoalition unter Druck. Gerade auch, weil die politischen Gegner diesen aufzubauen versuchen. Für Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist klar,
dass die Ampel zu keinem politischen Thema in Deutschland mehr eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich hat.
Die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hält die Ampel für faktisch abgewählt.
Dass man daraus offenbar keine Konsequenzen zieht, dass es teilweise offenbar das Bestreben gibt, weiterzumachen, als sei nichts passiert, business as usual, das halten wir für sehr gefährlich. Und auch in dem Sinne gefährlich, weil es immer mehr Menschen dazu bringt, dass sie an der Demokratie verzweifeln.
Business as usual, das könnte für die Ampelkoalition auch heißen, dass die anhaltenden Streitigkeiten weitergehen. Nicht nur die Haushaltsverhandlungen werden für die kommenden Wochen herausfordernd, auch wenn SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sich hier betont optimistisch gibt.
Ich habe Zuversicht, weil am Ende es immer wieder gelungen ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir auch untereinander zu guten Lösungen finden.
Koalitionsintern erhöht sich bei mehreren Themen der Druck. Die FDP setzt nicht nur ihren strikten Haushaltskurs, keine neuen Schulden und keine neuen Steuern fort. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag vor der Europawahl auf einer Veranstaltung des Verbands der Familienunternehmer im Hotel Adlon das Aussetzen des deutschen Lieferkettengesetzes in Aussicht gestellt hatte, ohne Rücksprache mit der eigenen Grünen-Fraktion oder der SPD, freut sich die FDP und will genau dieses Thema forcieren, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.
Das Lieferkettengesetz führt ja nicht weltweit zu hervorragenden Arbeitsbedingungen, sondern vor allen Dingen zu dick gefüllten Aktenordnern in Deutschland.
Das sieht auch die Union so und kündigte bereits für diese Woche einen entsprechenden Antrag im Bundestag an, um das Lieferkettengesetz, welches sie in der Großen Koalition mit auf den Weg gebracht hatte, auszusetzen. Auch im Bereich von Verschärfungen beim Bürgergeld und in der Migrationspolitik äußern Regierungspartei FDP und die Oppositionelle Union ähnlich klingende Vorschläge. Die Union steht aber auch vor internen Fragen, wie sie es beispielsweise mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht hält und möglicher Kooperation. Parteichef Friedrich Merz hatte diese gestern in der ARD ausgeschlossen. Wie das Handelsblatt berichtet, seien die Ostverbände der CDU davon überrascht worden. Die Zeitung zitiert Thüringens CDU-Chef Mario Vogt mit den Worten, dass Merz nur für die Bundesebene spreche. Dieser erklärte heute auf Nachfrage:
Diese Bewegung ist eine Bewegung, die offensichtlich in einigen Themen rechts außen steht, in anderen Themen links außen. Und Frau Wagenknecht ist ja jahrelang auch die Vorsitzende der kommunistischen Plattform der Linkspartei gewesen. Und insofern sehe ich überhaupt keine Überschneidungen in der Politik mit dieser Gruppierung. Alles andere werden wir uns dann im Lichte von Wahlergebnissen anzusehen haben.
So zeigt sich, dass die Ergebnisse der Europawahl in Berlin deutlich nachwirken.
Ann-Kathrin Büsker. Die Europawahl hat das politische System in Frankreich durcheinandergewirbelt. Stärkste Partei wurde der Rassemblement National. Präsident Macron hatte daraufhin die Nationalversammlung aufgelöst. Die erste Runde der Parlamentswahl findet bereits am 30. Juni statt und deshalb versuchen die Parteien jetzt, Wahlbündnisse zu schmieden. Aufhorchen ließ Eric Ciotti, der Vorsitzende der Republikaner, der Partei, die sich in der Tradition des Übervaters Charles de Gaulle sieht, strebt ein Bündnis mit der Le Pen-Partei an und hat damit in seiner Partei für Unverständnis und Wut gesorgt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kiss.
Der politische Donnerschlag kommt von Eric Ciotti, Parteichef der rechtsbürgerlichen Republikaner. Während die linken Parteien, unter anderem das linkspopulistische La France Insoumise, dabei sind, ein Bündnis zu schmieden, urteilt Ciotti im Fernsehsender TF1, das Land sei in Gefahr.
Il y a d'un côté cette alliance contre nature.
Es gibt auf der einen Seite dieses widernatürliche Bündnis mit den Leuten von La France Insoumise, die extrem gefährliche Ideen vertreten, und auf der anderen Seite den Block der Macronisten, die das Land dahin gebracht haben, wo es heute ist, mit mehr Gewalt und mehr Unsicherheit. Die Republikaner sind zu schwach, sich gegen diese zwei gefährlichen Blöcke zu stellen. Wir brauchen also ein Bündnis, in dem wir selbst bleiben, ein Bündnis mit dem Rassemblement National und allen, die sich in den rechten Ideen und Werten wiederfinden. Das Land war noch nie so rechts wie jetzt. Es erwartet, dass die Rechten handeln. Dass die Konservativen, einst Volkspartei und in Frankreich gern als Erben von Charles de Gaulle bezeichnet, gemeinsame Sache mit den extrem Rechten machen, löst eine Welle an Empörung aus. Führende Republikaner lehnen sich gegen den eigenen Parteichef auf. Die republikanische Fraktion des französischen Senats stimmt geschlossen gegen Ciottis Entscheidung. Der Fraktionsvorsitzende Bruno Retailleau wirft Ciotti vor, eine einsame Entscheidung getroffen zu haben, die noch dazu falsch sei.
Notre objectif doit être
Unser Ziel muss es sein, möglichst viele Abgeordnete bei der Parlamentswahl zu bekommen, um ein Schutzschild in der Nationalversammlung zu sein, gegen die gefährliche Demagogie des Rassemblement National und die Laxheit der Macronisten. Das können wir nur mit einer klaren, unabhängigen Linie erreichen. Auch Olivier Malex, Fraktionschef der republikanischen Abgeordneten in der Nationalversammlung, urteilt, Ciotti vertrete nur seine persönliche Linie. Immer wieder wird der Rücktritt des Parteichefs gefordert. Bei den Macronisten hofft man bereits, die erzürnten Republikaner für sich zu gewinnen. Innenminister Gérald Darmanin, der den Republikanern angehörte, bevor er ins Präsidentenlager wechselte, schreibt auf X, Ciotti habe das Münchner Abkommen unterzeichnet, in Anspielung darauf, dass dieses 1938 unter anderem von Adolf Hitler und dem damaligen französischen Premierminister Édouard Daladier unterschrieben wurde. Beim extrem rechten Rassemblement National dagegen reibt man sich die Hände. Fraktionschefin Marine Le Pen bezeichnet die Entscheidung Ciottis als mutig. Eine Pseudo-Brandmauer von über 40 Jahren sei dabei zu verschwinden, so Le Pen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Einem Bündnis mit der rechtsradikalen Partei Reconquête von Éric Zemmour erteilt der RN dagegen eine Absage. Bei den linken Parteien sieht man nach Éric Ciottis Entscheidung umso mehr Grund, ein linkes Bündnis für die Parlamentswahl auf die Beine zu stellen. Manon Aubry, die bei der Europawahl die Liste des linkspopulistischen La France Insoumise anführte, ist trotz aller Differenzen überzeugt. Wenn es darum geht, die Superreichen zu besteuern, den Mindestlohn zu erhöhen oder in die erneuerbaren Energien zu investieren, ist es klar, dass das, was uns vereint, tausendmal stärker ist als das, was uns trennt. Die Zeitung Le Figaro veröffentlichte heute ein Interview mit Emmanuel Macron. Der Präsident bekräftigt darin, dass er auf keinen Fall zurücktreten werde, egal wie die Parlamentswahl ausgeht. Selbst wenn der Rassemblement National stärkste Kraft in der Nationalversammlung wird und seinen Rücktritt verlangen sollte, ist Macrons Antwort, der RN schreibe nicht die Verfassung, der Platz des Präsidenten sei klar, das sei für ihn unantastbar.
Christiane Kess berichtete. Aktuelles jetzt in Kürze im Deutschlandfunk. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. Silke Jans.
Handwaffen, Scharfschützengewehre, Panzerabwehrwaffen und mehrere tausend Strike-Drohnen will Deutschland liefern. Gemeinsam mit Dänemark, den Niederlanden und Norwegen gehen zusätzlich 100 Patriot-Lenkflugkörper in die Ukraine. Zelensky und Pistorius kamen am Nachmittag auf dem Truppenübungsplatz an. Dort werden gerade zum dritten Mal Ukraine am Patriot-System ausgebildet. Sowohl Pistorius als auch Zelensky bedankten sich bei den Soldatinnen und Soldaten der Flugabwehr-Raketengruppe und ihrem Oberstleutnant für deren Arbeit. Die Politiker waren mit 5 getrennten Hubschraubern gelandet. Dieser Besuch war aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim. Deutschland hat bereits 2 Patriot-Systeme in die Ukraine verlegt. Ein weiteres System ist zugesagt.
Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten, ist wegen Verstößen gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen worden. Ralf Borchert.
Präsident Joe Biden erklärte, er werde das Urteil gegen seinen Sohn akzeptieren. Damit schloss der Präsident erneut aus, Hunter Biden zu begnadigen. Das wäre nach einem Gerichtsverfahren auf Bundesebene grundsätzlich möglich. In einer schriftlichen Erklärung betonte Joe Biden weiter, er sei stolz auf den Mann, der Hunter nach Überwindung seiner Drogensucht heute sei. Ich bin der Präsident, aber ich bin auch ein Vater, so Joe Biden wörtlich. Ein Geschworenengericht hatte Hunter Biden schuldig gesprochen, beim Kauf einer Waffe im Jahr 2018 seine damalige Drogensucht verschwiegen zu haben. Das Strafmaß gegen Hunter Biden wird erst später verkündet. Möglich ist eine Gefängnisstrafe, die aber auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Im Präsidentschaftswahlkampf bietet der Schuldspruch den Republikanern und Donald Trump eine zusätzliche Angriffsfläche gegen Joe Biden.
Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist am vergangenen Samstag gestorben. Elke Fied.
Klaus Töpfer macht als CDU-Bundesumweltminister bereits in den 1980er Jahren auf die schwierige Endlagersuche für radioaktiven Müll aufmerksam. Er führt den gelben Sack ein und setzt sein FCKW-Verbot durch. 1998 geht Klaus Töpfer als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen nach Nairobi. Fortan bekämpft Töpfer die Selbstsucht der westlichen Gesellschaften. Er tritt dafür ein, die Kosten des Wohlstandes heute und überall einzupreisen, um sie weder in die Zukunft zu verschieben, noch anderen Menschen oder anderen Regionen der Welt aufzubürden. Er vermittelt zwischen Entwicklungsländern, Schwellen- und Industrieländern. Bis zu seinem Tod bleibt Klaus Töpfer der Umweltbewegung verbunden, auch in den letzten Jahren, die er wieder in der Heimat seiner Frau im westfälischen Höxter verbringt.
Wir kommen zur Börse. An der Wall Street hat der Dow Jones 0,3% verloren auf 38.747 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9% auf 17.343 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3% auf 5.375 Punkte zu. Wir schauen nach Frankfurt am Main, der deutsche Aktienindex DAX 18.369 Punkte, minus 0,68%. Und der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 26.457 Punkte, minus 1%. Samir Ibrahim.
Nach der Wahl ist vor der Fed, hieß es am zweiten Handelstag der Woche an der Frankfurter Börse. Die US-Notenbank tagt derzeit und berät über ihre weitere Zinspolitik. Einen Tag darauf erst gibt es die Ergebnisse und weil am gleichen Tag auch noch neue Inflationsdaten aus den USA kommen, die ja auch einen Einfluss auf die Zinspolitik der Notenbanken haben, sprechen Händler von einer explosiven Mischung. Anleger bleiben bei solch einer Gemengelage dann auch lieber in Deckung. Für den DAX bleiben am Ende 18.370 Punkte, ein Minus von 0,7%. Der Tag hatte zwar im Plus begonnen, doch die allgemeine Stimmung blieb eher getrübt. Neue Zölle auf chinesische Waren drohen dieses Mal von Seiten der EU, nachdem die USA schon vorgelegt haben. Handelsexperten warnen bereits vor einem Handelskrieg, der damit China drohe. Entsprechend gerieten die Aktien großer Reedereien stark unter Druck. Sie sollen die Waren zwischen China und dem Rest der Welt ja hin und her transportieren. Ein ausgewachsener Handelskonflikt wäre da kontraproduktiv. Papiere von Hapag-Lloyd oder auch Kühne und Nagel verloren rund 9% an Wert. Weiter abwärts ging es für die Aktien von SMA Solar, eine Nachwehe der Europawahl. Die Aktien verloren weitere 4,8% an Wert. Eine Rolle spielt hier aber auch der drohende Abschied aus dem MDAX. Ausreißer nach oben waren im DAX die Papiere von Covestro. Angeblich bahnt sich eine Übernahme des Kunststoffherstellers durch den Ölkonzern Abu Dhabis an. Kein Kommentar hieß es dazu aus der Konzernzentrale in Leverkusen. Gerüchte kommentiere man nicht. Das war Anlegern aber egal. Für Aktien von Covestro ging es an diesem Tag um 7% rauf.
Samir Ibrahim berichtete. Aus Stuttgart 21 wird wohl Stuttgart 26. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass der Tiefbahnhof später als geplant eröffnet wird. Wenn es dann so sein wird und kommen wird, werden seit der Planung rund 30 Jahre vergangen und rund 12 Milliarden Euro ausgegeben sein. Katharina Thoms berichtet.
Immer wenn die Bahn und ihre Projektpartner zusammenkommen, dann ist der harte Kern des Protests schon da. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Drinnen erklärt der Infrastrukturvorstand der Bahn Berthold Huber, warum der neue Tiefbahnhof doch erst 2026 eröffnet werden soll. Probleme bereitet der digitale Ausbau des Stuttgarter Bahnhofs und des gesamten Bahnknotens. Stuttgart 21 ist Pilotprojekt für das digitale Zugsystem ETCS und soll Teil des Deutschlandtaktes im Fernverkehr werden. Die dafür nötige Digitalisierung ist komplizierter als gedacht. Berthold Huber.
Wir wollten natürlich dafür sorgen, dass wir ausreichend Zeit haben, das ganze System, den ganzen digitalen Knoten zu testen, auch eine große Herausforderung. Alle Lokführer müssen geschult werden, alle Fahrzeuge müssen umgebaut sein.
Der Plan jetzt, ein Start auf Raten. Zunächst sollen Züge weiter über den bisherigen Kopfbahnhof fahren. Parallel fahren ab Herbst nächstes Jahr aber schon erste Züge durch den neuen Tiefbahnhof. Erstmal ohne Fahrgäste.
Wir wollen dort anfangen, erste Testfahrten über die Fernbahn zu machen. Wir können über die Fernbahn übrigens nicht nur Fernverkehrszüge, sondern auch Regionalverkehrszüge und S-Bahn-Züge entsprechend testen.
Sobald die leeren Züge problemlos mit dem anspruchsvollen und fehleranfälligen Digitalsystem klarkommen, sollen auch volle Züge in den Tiefbahnhof geleitet werden. Und zwar reguläre Züge aus dem normalen Fahrplan. Falls es Probleme gibt, würde das den normalen Zugverkehr stören, räumt Berthold Huber ein.
Das stimmt, wenn mal was nicht klappt, dann bringt das den ganzen Fahrplan durcheinander, egal ob das sozusagen analog oder digital passiert. Wenn aber was strukturell oder systematisch nicht klappen sollte, haben wir eben die Möglichkeit, sozusagen nach oben zurückzukehren, so will ich das mal sagen.
Grundsätzlich sieht Huber in dem Plan maximale Stabilität für die Fahrgäste. Andere Varianten hätten offenbar noch länger gedauert. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen zeigte sich erleichtert über die Entscheidung der Bahn.
Es ist gut, dass man rechtzeitig von der Idee Abschied genommen hat, einen überstürzten Inbetriebnahmetermin zu machen, ohne Testlauf, ohne Probezeit. Das wäre hochriskant gewesen. Das wäre dann wirklich mehr als ein Stolperstart geworden.
Die Stadt Stuttgart muss jetzt noch ein Jahr mehr darauf warten, dass die oberirdischen Gleisflächen frei werden und sie dort unter anderem die lange geplanten Wohnungen bauen kann. Oberbürgermeister Frank Nopper, CDU.
Die nochmalige Verschiebung um ein Jahr ist deswegen ernüchternd und ich gebe es offen zu, auch enttäuschend.
Offen ist bisher noch die Finanzierung von zwei Zusatzprojekten zu Stuttgart 21. Mit der Digitalisierung soll auch der ganze Bahnverkehrsraum Stuttgart mit ETCS ausgestattet werden. Der dritte Baustein hat aber aktuell noch keine finale Finanzierungszusage bei Bund und Bahn. Genauso wie ein Tunnel am Stuttgarter Flughafen, der Züge schneller zum Hauptbahnhof bringen soll. Er soll in 8 Jahren fertig sein. Stadt und Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg haben deshalb jetzt nochmal appelliert, das Geld bereitzustellen.
Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtete. Die Hamas hat auf den Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen geantwortet. Die Terrororganisation, die am 7. Oktober Israel überfallen und Zivilisten ermordet und verschleppt hatte, ließ diese Antwort den katarischen und ägyptischen Vermittlern zukommen. Zuvor hatte US-Außenminister Blinken die Islamisten aufgerufen, den Vorschlag anzunehmen. Bettina Meyer.
Stoppt den Krieg, SOS USA. Mr. Biden, schließen Sie eine Vereinbarung ab. Mit diesen Aufschriften auf Plakaten begrüßten Angehörige der Geiseln US-Außenminister Antony Blinken, der sich während seines Besuchs in Tel Aviv und Jerusalem auch an sie wandte. Vor dem Kempinski-Hotel in Tel Aviv schüttelte er Hände, nahm sich Zeit, um Angehörigen Mut zu machen. Wir arbeiten jede Minute daran, die Geiseln zurückzubringen. Die Welt hat im UN-Sicherheitsrat sehr deutlich gesprochen. Das ist es, was ganz offensichtlich jeder will. So Blinken zu den Familien. Nur was die Terrororganisation Hamas will, wie sie auf den 3-Stufen-Plan der US-Regierung, der mit Israel abgestimmt sein soll, reagiert, weiß keiner. Blinken wertet es als Zeichen der Hoffnung, dass die Hamas die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat schriftlich begrüßte. Arabische Medien stellten klar, dass dies aber keine formale Zustimmung sei. Auch dessen ist sich Blinken bewusst.
Everyone's vote is in, except for one vote, and that's Hamas.
Jeder hat abgestimmt, nur einer nicht, die Hamas. Jetzt muss die Hamas die Vereinbarung voranbringen oder auch nicht. Es ist klar, was die internationale Gemeinschaft will, was die Familien der Geiseln wollen und was die Menschen in Gaza so dringend brauchen.
Of Gaza so desperately need.
Ein Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen und dass die israelischen Geiseln nach Hause zurück können. Das ist das Ziel des Vorschlags der US-Regierung. Im Gegenzug sollen sich die israelischen Truppen aus Gaza zurückziehen. Auch von einem Wiederaufbauplan ist die Rede. Doch liest man den Plan genauer, ergeben sich mehr Fragen als Antworten, meint Giora Eiland, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und Ex-Militärkommandant der israelischen Armee. Die Chancen, dass die Hamas zustimmt, sind nicht allzu hoch. Zum Beispiel ist davon die Rede, dass in der dritten Phase beim Wiederaufbau die Leichen ausgehändigt werden sollen. Aber wann genau steht da nicht? So ein Projekt kann 5 Jahre dauern. Sollte der Wiederaufbau unter Führung der Hamas vonstatten gehen, bleibt sie nicht nur an der Macht. Die ganze Welt wäre ihr dabei behilflich zu herrschen. Für die Hamas ist der Plan schwierig, weil nicht eindeutig vom Ende des Krieges die Rede ist. Für sie ist das aber der wichtigste Punkt. So Eiland. Bei seinem Besuch wollte sich Blinken offenbar auch rückversichern, ob die israelische Regierung noch hinter dem Vorschlag steht. Immerhin haben die USA einen wichtigen, als moderat geltenden Gesprächspartner Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, verloren, der zurücktrat. Es herrsche dennoch ein starker Konsens, mit dem Plan voranzukommen, sagte Blinken nach einem Treffen mit Israels Premier Netanyahu und mit Verteidigungsminister Gallant. Es gibt aber auch Stimmen in Israel, die das bezweifeln. So muss Netanyahu jetzt wieder stärker auf seine rechten Koalitionspartner hören, die nicht am Ende des Krieges interessiert zu sein scheinen. Davor warnte auch Oppositionsführer Yair Lapid, der sich ebenfalls mit Blinken traf. Unser Land und die USA werden nicht ruhen, bis es eine Vereinbarung gibt. Wir müssen nur noch diese verrückte Regierung überzeugen, zuzustimmen. Leute, wir sind bei euch, wir lieben euch, wir werden nicht aufhören, mit euch zu kämpfen. Still blieb es um Benjamin Netanyahu selbst und seine Regierung. Er äußerte sich weder zum Besuch des US-Außenministers noch zur Annahme der Resolution für eine Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat.
Bettina Meyer. Die Partei des früheren Präsidenten Jacob Zuma will die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments in Südafrika verhindern. Sie legte beim Verfassungsgericht Berufung gegen die für Freitag angesetzte Versammlung ein. In dieser Sitzung soll das Staatsoberhaupt gewählt werden. Stefan Überbach.
13.000 Kilometer Luftlinie trennen Washington und Pretoria. Aber in diesen Tagen drängt sich der Eindruck auf, dass es zwischen der US-amerikanischen Hauptstadt und der Südafrikas mal einen sehr engen Draht gegeben haben muss oder vielleicht sogar immer noch gibt. Wie Jacob Zuma, der wegen seiner vielen Skandale hochumstrittene Ex-Präsident, die Ergebnisse der südafrikanischen Parlamentswahl anzweifelt und damit die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land in Frage stellt, erinnert nämlich frappierend oder besser gesagt erschreckend an die Angriffe von Donald Trump auf das Wahlsystem der USA.
The election was rigged.
It's a rigged election.
It's a rigged system.
The process is rigged.
Die Wahl war manipuliert, schimpft Trump seit seiner Niederlage gegen Joe Biden bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Bei Jacob Zuma klingt das im Ton zwar etwas freundlicher, in der Sache aber genauso knallhart.
Well, the results are not correct. Many things have gone wrong.
There is a lot that is going to come out.
Die Ergebnisse sind nicht korrekt. Viele Dinge sind schiefgelaufen. Da wird noch eine Menge rauskommen. Knapp 15% hat Zuma mit seiner neuen MK-Partei geholt. So steht es jedenfalls im amtlichen Endergebnis. Das kann nicht sein, sagt der mit allen Wassern gewaschene 82-jährige Politprofi und spricht von einer sehr ernsten Sache. Dunkle Mächte hätten Stimmen verschoben und MK damit um die Zweidrittelmehrheit gebracht. Wie Trump behauptet auch Zuma, für den Wahlbetrug Beweise zu haben, legt diese aber nicht vor, sondern ruft stattdessen das südafrikanische Verfassungsgericht dazu auf, die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments zu verschieben und lässt seinen Generalsekretär Verschwörungstheorien verbreiten. Etwa über breit angelegten Stimmenklau, angebliche Kontakte der unabhängigen Wahlkommission zu US-amerikanischen Hightech-Firmen und direkte Einflussnahme aus dem Ausland.
There is foreign interference in our elections, we know.
Zwei ehemalige Staatschefs, die zurück an die Macht wollen. Zwei skrupellose Populisten, zwei verurteilte Straftäter. Zuma und Trump haben trotz ihrer politischen Unterschiede erstaunlich viel gemeinsam. So viel, dass in südafrikanischen Medien schon von Truma-Zump die Rede ist. Beide attackieren die unabhängige Justiz. Beide wurden wegen Missachtung gerichtlicher Anordnungen bestraft. Beide sehen sich in einer Opferrolle und beide sind in der Lage, ihre Anhänger rhetorisch aufzupeitschen. Kämpft für euer Land, heißt es bei Trump, macht uns bloß keinen Ärger, bei Zuma.
You fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
I'm hoping whoever is responsible is hearing. Don't start trouble when there is no trouble.
Die Sicherheitsbehörden haben ihre Präsenz in Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal vorsichtshalber deutlich aufgestockt. So wie Donald Trump bei den Republikanern ist auch Jacob Zuma in seiner MK-Partei die alles und alle dominierende Führungsfigur. Anders als Trump hat Zuma aber keine traditionsreiche Partei gekapert, sondern einfach eine neue gründen lassen. Und auch das unterscheidet die beiden ehemaligen Staatspräsidenten. Ohne Zuma dürfte MK sehr schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Für die Republikaner ohne Trump gilt das wahrscheinlich nicht.
Stefan Überbach. Florian Pustlauk aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Lea-Marie Meyer.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag anlässlich der Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bilanziert: Seiner Rede merkte man nicht an, dass das keine allzu rosigen Aussichten sind. Es war ein entschlossener, zuversichtlicher Auftritt, der in augenfälligem Kontrast stand zur oft so zögerlichen deutschen Debatte über den Krieg. Je enger die Allianzen und Verbindungen werden, desto besser ist es, notiert die Berliner Morgenpost auch mit Blick auf die Wiederaufbaukonferenz. Große Teile der AfD und alle BSW-Abgeordneten boykottierten Selenskis Rede im Bundestag. Das ist kein Skandal, sondern eine politische Torheit, ist der Reutlinger Generalanzeiger der Ansicht und vermerkt, ausgerechnet dort einer Rede fernzubleiben, ist Wasser auf die Mühlen jener, die in der AfD und BSW nur Antidemokraten sehen. Die Pforzheimer Zeitung spottet, jeder blamiert sich, so gut er kann. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kommentiert, ist das Wokeness von der anderen Seite des politischen Spektrums? Es scheint jedenfalls, als sei den Abgeordneten von AfD und BSW eine trotzige Protestgeste näher als das Gebot der Höflichkeit. Auf welcher Seite BSW und AfD stehen, ist damit erneut mehr als deutlich geworden, auf der des Kriegsverbrechers Putin, lautet das Urteil der Zefener Zeitung. Das Blatt ND der Tag schreibt, glaubwürdig wäre eine solche Pose dann, wenn sie Teil einer kritischen Auseinandersetzung mit allen Kriegsparteien wäre. Sehr berechtigt verlangt Wagenknecht einen kritischen Dialog mit Selenskyj. Aber wie sieht eigentlich ihr kritischer Dialog mit Putin aus? Die Deutsche Bahn verschiebt die Eröffnung des Projekts Stuttgart 21 um ein weiteres Jahr auf Dezember 2026. Die Stuttgarter Zeitung bleibt misstrauisch. Zu oft erweisen sich die Prognosen der Bahnhofsbauer als allzu optimistisch. Zu oft mussten Zeitpläne über den Haufen geworfen werden. Zu oft tat sich die Bahn schwer damit, das Unausweichliche auch einzuräumen. Den baustellengeplagten Stuttgartern bleibt nur das Prinzip Hoffnung. Das Projekt wird auf Kosten derer umgesetzt, für die es eigentlich sein sollte. Die Kunden der Deutschen Bahn, kritisiert die Neue Osnabrücker Zeitung und ergänzt, denn das Geld, das in den Bau gesteckt wird, fehlt an anderen Stellen. Mit insgesamt 11 Milliarden Euro sind die Kosten für den Tiefbahnhof mittlerweile deutlich höher als der Bau des Berliner Pannenflughafens BER. Kein Wunder also, dass Stuttgart 21 mit jedem neuen Verzug nur noch belächelt wird.
Lea-Marie Meyer mit den Pressestimmen vom Mittwoch, die Florian Pustlauk aus unserer Nachrichtenredaktion zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht mit Marco Langer. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.